Daher, Ekena von einem Manasa, Aufmerksamkeit des Geistes. Bhagavan, die Persönlichkeit Gottes. Satvatam, der Gottgeweihten. Svatihi, Besitzer. Sotavya, soll gehört werden. Kirtitavya, soll gepriesen werden. Ja, und Deha, man soll sich an ihn erinnern. Puja, soll verehrt werden. Ja, und Nityada, ständig. Übersetzung. Deshalb sollten die Gottgeweihten ständig über die Persönlichkeit Gottes Bhagavan, ihren Beschützer, hören, ihn Ruhm preisen, sich an ihn erinnern und ihn verehren. Erläuterung. Wenn die Erkenntnis der absoluten Wahrheit das endgültige Ziel des Lebens ist, muss diese Erkenntnis unter allen Umständen erlangt werden. In jeder der oben erwähnten Kasten und Ordnungen des Lebens sind die vier Vorgänge, nämlich Ruhm preisen, hören, sich erinnern und verehren, die allgemeinen Beschäftigungen. Ohne diese Grundsätze des Lebens kann niemand existieren. Die Tätigkeiten des Lebewesens umfassen Beschäftigungen innerhalb dieser vier Prinzipien. Besonders in der modernen Gesellschaft sind alle Tätigkeiten mehr oder weniger vom Hören und Ruhmpreisen abhängig. Menschen jeder beliebigen Gesellschaftsschicht werden innerhalb kürzester Zeit in der menschlichen Gesellschaft wohlbekannt, wenn sie einfach in den Tageszeiten zu Recht oder Unrecht gepriesen werden. Manchmal werden politische Führer bestimmter Parteien durch Zeitungspropaganda bekannt gemacht und durch diese Methode der Ruhmpreisung wird ein unbedeutender Mann in kurzer Zeit eine bedeutende Persönlichkeit. Und durch solche Propaganda, nämlich fälschliche Ruhmpreisung eines ungeeigneten Mannes, kann nichts Gutes zur Folge haben, weder für den Einzelnen noch für die Gesellschaft. Es mag einige zeitweilige Reaktionen auf solche Propaganda geben, aber es ergeben sich keine bleibenden Folgen. Deshalb sind solche Tätigkeiten Zeitverschwendung. Und das eigentliche Objekt der Lobpreisung ist die höchste Persönlichkeit Gottes, die alles manifestierte, um uns geschaffen hat. Wir haben diese Tatsache vom Anfang des Janmadhyasya Shloka in diesem Bhagavatam an ausführlich erörtert. Die Neigung, andere zu preisen oder von anderen zu hören, muss auf das wirkliche Objekt der Ruhmpreisung gelenkt werden, das höchste Wesen. Das wird zu wirklichem Glück führen. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityananda Namaste Saraswati Deve Saurayani Prasadine Nirvishesha Sonyavadi Nantantade Prasadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadharam Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Tasmadike namanasa Bhagavan satvatam patihi Sotavya kirtitavyasya Deya pujasya nityada. Übersetzung. Deshalb sollten die Gottgeweihten ständig über die Persönlichkeit Gottes ihren Beschützer hören, ihn rumpreisen, sich an ihn erinnern und ihn verehren. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Tasyatyare Tatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Vivasadi Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Shri Goni Thai Ki Jai, Shri Jagannath Palate, Subhatra Devi Ki Jai. Hare Krishna. Ich möchte diese Vorlesung etwas voranschicken. Diese Vorlesung ist entstanden eigentlich in Vrindavan, in einer sehr nachdenklichen Phase des Statik. Des eigenen Kartikvratas und aus einem Wunsch entstanden, ist diese Vorlesung entstanden, um vielleicht die Votis Zugang zu geben, auf der, in ihrem spirituellen Leben, zu Ebenen, die unter Umständen verschlossen geblieben sind in der letzten Zeit ihres Lebens. Ist aber eine Vorlesung, die durchaus nicht beansprucht, Lösungen zu geben, sondern einfach nur kräftige Denkanstöße geben möchte. Ich lese nochmal gerade den Text und die Übersetzung, weil es vielleicht schon ein bisschen weg ist. Tasmarikena manasa bhagavan sattvatam pati sotavya kirtitavyascha deya pujascha nityada. Übersetzung. Deshalb sollten die Gottgeweihten ständig über die Persönlichkeit Gottes Bhagavan, ihren Beschützer hören, ihn Ruhm preisen, sich an ihn erinnern und ihn verehren. Im Sanskrit wird das Wort Ekena Manasa gebraucht. Ekena heißt auf eines ausgerichtet. Kommt auch vor in diesem Ekeha Kurunandana, so ähnlich, nicht? Und Manasa, der Geist. In den alten englischen Übersetzungen wird gesprochen von single-pointed attention, von einer Aufmerksamkeit, die eben auf eines gerichtet ist, single-pointed. Das würde man in Deutsch sagen, eine Laser-Aufmerksamkeit, also single-pointed auf, also wie sagt man das am besten, so konzentriert vielleicht, auf eine Sache konzentrierte Aufmerksamkeit. Auf diese Weise sollten die Devotees, so sagt dieser Shloka, über Krishna hören, ihn Ruhm preisen, sich an ihn erinnern und ihn verehren. Das sind vier Tätigkeiten. Shravanam, Kirtanam und Smaranam, hören, chanten und sich erinnern und dann Pujas. Sie sollten Puja machen, das heißt Krishna verehren. Dies ist ein Text aus dem zweiten Kapitel des ersten Kantos, der so ein bisschen ausdrückt, wie und auf welche Weise sich ein Devotee beschäftigt im Krishna-Bewusstsein. Diese Ekena Manasa, diese konzentrierte Aufmerksamkeit des Geistes, ist wichtig für die Ausübung des Krishna-Bewusstseins. Denn, so sagt Krishna in der Bhagavad Gita, wenn der Geist auf so viele andere Dinge gerichtet ist, fehlt es ihm an Kraft und es ist nicht wirklich möglich, hingebungsvolles Dienen richtig auszuüben. Hier gibt es einen tollen Schlucker, zweites Kapitel, Text 41, wo es heißt, Vyayasa Yasmika Buddhiya Ekeha Kurunandana Bahushaka Shanantascha Buddhayo Yavasainam. Diejenigen, Krishna beschreibt hier seine Devotees und sagt, wie die wie die also ihren Geist konzentrieren und spricht ein bisschen darüber. Und sagt, diejenigen, die diesen Pfad beschreiten, sind entschlossen in ihrem Vorhaben und ihr Ziel ist eins. O geliebtes Kind der Kurus, die Intelligenz der Unentschlossenen jedoch ist viel verzweigt. Ich glaube, alle von uns, die wir hier sitzen und diesen Texten unsere Aufmerksamkeit schenken, wir alle wissen, wie anstrebenswert es ist, den Geist wirklich ganz entschlossen auf ein spirituelles Ziel zu richten und dabei nichts anderes zu sehen und wirklich diese ganze mentale Kraft zu haben für den spirituellen, für unseren hingebungsvollen Dienst. Aber gleichzeitig wissen wir auch, obwohl das ein anstrebenswertes Ziel ist in unserem spirituellen Leben, ist es nicht immer so einfach, während seines spirituellen Lebens diese Ausrichtung zu haben. Sehr oft kommt es vor im eigenen spirituellen Leben, dass wir diese Ausrichtung wohl haben und diese Begeisterung haben, aber aufgrund vieler Faktoren, vielleicht Enttäuschung oder wir werden einfach älter und wir sehen noch viele andere Gesichtspunkte, und dass wir merken in unserem Leben, dass uns diese richtige Ausrichtung nicht mehr so, dass wir die nicht mehr so haben und wir erinnern uns voller Wehmut und vielleicht auch an ironischen Lächeln an unsere Jugendtage im spirituellen Leben zurück und sind wir haben da unsere eigenen Überlegungen zu, um es mal so zu sagen. Ich möchte heute ein bisschen darüber sprechen, über dieses Tasmat Ekena Manasa, diese ausschließliche Ausrichtung auf den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes, diese Ausrichtung, die sich nicht stören lässt und nicht abgelenkt werden kann durch die unterschiedlichen Faktoren in unserem Leben. Ich bin mir, wie gesagt, sicher, dass das ein sehr, sagen wir mal, sehr intensives Thema ist und möchte euch bitten, meine Vorlesung als Denkanstoß zu betrachten, mit Hinweisen, die vielleicht von euch zu Ende gedacht werden müssen, auch vielleicht kritisch hinterfragt werden müssen, sodass ihr zu einem eigenen Verständnis hier gerät, ein Verständnis, was euch hilft in eurer spirituellen Praxis. Im Brihadbhagavatamrita, was jetzt von Gopi Paranadana übersetzt wird, kommt ein interessantes Beispiel von dieser ganz und gar konzentrierten Ausrichtung im hingebungsvollen Dienst vor. Ich möchte da ganz oben anfangen. Und zwar hören wir, wie im ersten Teil des Brihadbhagavatamritas, die zwei Teile, im ersten Teil wird die Frage erhoben, wer ist der beste Devotee von Krishna? Und die Frage wird beantwortet, indem verschiedene Devotees besucht werden von Narada Muni. Und Narada Muni stellt dann fest in den Besuchen, wie sehr die angehaftet sind an Krishna. Und kommt dann schließlich am Ende seiner langen Suche zu den Vrajavasis, den Geweihten von Krishna in Vrindavan, die also am meisten auf Krishna ausgerichtet sind und konzentriert sind, nämlich den Gopis. So, auf seiner Reise beschäftigt er sich auch mit der Hingabe von Hanuman, der Lord Rama verehrt. Und er beschreibt einen Vorfall, einen sehr schönen Vorfall, der ja wirklich nektar ist. Hört bitte zu, wie ich aus dem Brihadbhagavatamrita diesen Vorfall erzähle. Es wird gesagt, dass Hanuman eine große Nische, eine große Fixiertheit auf die Verehrung von Rama hat. Wirklich den Ekena Manasa, der Geist ist nur auf das gerichtet. Und als Beispiel wird ein Vorfall erzählt. Krishna ist in Dwaraka und möchte Garuda, seinem Diener, ein Beispiel geben, wie man fixiert sein kann auf seinen Dienst. Und er sagt jetzt zu Garuda, er solle nach Kim Purusha gehen, ein Ort in einem anderen Vasa, also eine andere geografische Gegend, und Hanuman bitten, nach Dwaraka zu kommen. Garuda fliegt dann nach Kim Purusha Vasa und trifft dort Hanuman an, wie er gerade in der Puja ist zu seinem geliebten Lord Ramachandra, seinem Deity von Ramachandra. Und Garuda sagt jetzt zu Hanuman: Hanuman, du hast großes Glück. Ich möchte dir eine freudige Nachricht übermitteln. Krishna möchte dich sehen. Hanuman ist gerade in Puja mit seinem Ramadeti. Und er sagt: Krishna? Den macht gerade Puja. Ich kann nicht kommen. Stell dich das mal vor. Wir hätten unseren Bier Krishna Prabhu, und der macht gerade Puja, und kommt eine Garuda und sagt: Bier Krishna, komm zu Krishna. Dann würde Bier Krishna unter Umständen schnell eine Vertretung suchen, oder wahrscheinlich gar nicht, sondern sofort mitkommen. Nicht so, Hanuman, ja, was zu tun hier? Garuda ist total empört. Was? Krishna ist in Dwaraka erschienen und du machst eine Puja hier zu eines der Erweiterungen von Krishna? Komm jetzt sofort mit und lass ihn nicht warten. Und daraufhin wird Garuda so zornig, dass er Hanuman droht, mit Gewaltanwendung ihn nach Dwaraka zu bringen. Aber Hanuman ist so powerful und kann also den Garuda fernhalten und einfach seine Puja weitermachen. Garuda ist das nie vorgekommen, und er fließt wieder nach Dwaraka zurück und sagt: Ja, also dieser Hanuman, ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Er will nicht deine Anordnung befolgen und kommt nicht. Und daraufhin sagt Krishna zu Garuda: Das ist Hanuman. Hanuman ist Ekena Manasa, ganz und gar fixiert nur auf die eine Sache, nämlich die Verehrung von seinem Ramachandra. Ihm ist jetzt Krishna völlig gleichgültig. Das ist die Ausrichtung des Geistes. Und jetzt möchte ich dich bitten, nochmal nach Kimpurusha Vash zurückzugehen. Und diesmal sagst du ihm: Es ist Ramachandra, der ihn ruft nach Dwaraka. Ramachandra ist in Dwaraka gerade. Und wie was passiert. Oder sag meinetwegen. Und fließt zurück nach Dwaraka, sorry, nach, wo Hanuman ist, Kimpurusha Vash. Und sagt ihm: Weißt du, du bist aufs Neue gerufen, aber diesmal von Rama. Hanuman hört, dass Rama ihn ruft. Kaut er sich zusammen und springt mit einer Wucht und einem Elan aus Kimpurusha Vash, und Garuda kann gar nicht nachkommen. Das fliegt so schnell, wie er kann, aber kann gar nicht mitkommen. Und zwischenzeitlich sagt Krishna zu Balaram: Balaram, ich habe dich besucht, du musst dich kurz umwandeln in Lakshman. Und sagt er: Satya Bam. Und sagt er: Erst Rukmini, und du musst Sita werden. Rukmini sagt: Das kann ich nicht. Und dann sagt er: Satya Bam. Also Rukmini kann ich, aber du musst jetzt zu Sita werden. Und er selber wandelt sich um in Rama. Und sitzt da auf dem Thron, und in dem Augenblick kriegt er einen riesen Satz. Und Hanuman ist da und bringt seine Ehrbietung und da und fragt: Mein lieber Herr, du hast mich gerufen. Was ist dein Auftrag an mich? Ja, Krishna in der Form Rama: Ich wollte dich nur mal sehen. Und Hanuman ist sehr glücklich und macht: Verherrliche mich. Macht ein Kirtan. Raghupati Raghava Raja Ram Patita Pavana Sitala. Und nach einer gewissen Zeit kommt völlig außer Atem, so schnell noch muss man fliegen, der Garuda an und sieht also diesen Ram Kirtan von Hanuman sieht und ist sehr weiß jetzt: Ja, das ist die Ausrichtung des Geistes auf den Ishta Devata, die Verehrung der Persönlichkeit Gottes, dass man an nichts anderes sieht, nur Krishna sieht, und dann so einen Enthusiasmus und Entschlossenheit kriegt, dass Hanuman die ganze Entfernung, und das ist wesentlich weiter als nach Lanka gewesen, mit einem Satz über Weltigkeit. Nachdem Hanuman fertig ist mit seinem Kirtan und wieder nach Hause zurückgeht, verwandelt sich Krishna lächelnd in Krishna, also Ramachandra wird Krishna und Balaram zu Balaram und Satyabhama zu Satyabhama. Ja, und das ist die völlige Ausrichtung, die nötig ist im Hinblick auf den Dienst. So, das ist, was mit diesem Shloka auch gemeint ist, den Krishna in der Bhagavad Gita gibt. Und diejenigen, die diesen Pfad beschreiten, sind entschlossen in ihrem Vorhaben und ihr Ziel ist eins. O geliebtes Kind der Gurus, die Intelligenz der Unentschlossenen jedoch ist viel verzweigt. Um auf diese Weise sein Leben Krishna hinzugeben, ist es wichtig, dass der Devotee eine bestimmte Reise in seiner eigenen Spiritualität macht. Wenn diese Reise nicht zu Ende gebracht wird im spirituellen Leben eines Menschen, wird es nicht für ihn möglich sein, den Vorgang des Krishna-Bewusstseins mit dieser Single-Pointed Attention, dieser konzentrierten Aufmerksamkeit auszuüben. Ich möchte das jetzt ein bisschen fast akademisch angehen, das Thema, aber vorher noch sagen, was diejenigen, die Srila Prabhupada Bücher so studieren und sich dann erlaubt haben, andere Vaishnava-Werke dagegen zu halten und zu studieren, diejenigen merken, die Prabhupads Präsentation des Krishna-Bewusstseins praktizieren, ist, dass Srila Prabhupada unglaublich Wert gibt auf die wirklich auf die ausschließliche Verehrung Krishnas. Immer in der Bhagavad Gita erklärt Prabhupada den Paribhasita Sutra, das ist der Schlüsselvers der Bhagavad Gita, auf eine für ihn typische Art und Weise, wo man merkt, was die Ausrichtung und die Präsentation von und auch die Spiritualität oder Religiosität will ich jetzt nicht so sagen, von Prabhupada ist. Wenn wir, ich will jetzt da nicht so in die, das so ausführlich behandeln, aber nur kurz gesagt, es gibt für jedes große Sanskrit-Werk immer so ein Schlüsselvers, der die ganze Message oder Botschaft dieses Werkes zusammenfasst. In dem Bhagavatam ist es der Vers, der sagt, dass von allen, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist und dass alle Erweiterungen und Inkarnationen eigentlich von ihm ausgehen. Das ist der Schlüsselvers. Den muss man wissen, um die Botschaft des Bhagavatams zu verstehen. So hat auch die Bhagavad Gita einen Schlüsselvers, der als einziger Vers zweimal wiederholt wird, um Nachdruck darauf zu legen. Ich möchte ihn euch kurz vorlesen, die meisten von euch kennen ihn. Manmana bhavamat bhaktoma jajimang namaskuru. Da heißt es, was man tun soll, um Krishna zu erlangen. Denke immer an mich, werde mein Geweihter, verehre mich und bringe mir deine Ehrbietung dar. Und Prabhupada tut jetzt als Acharya, er muss jetzt klar machen in seiner Erläuterung, das ist üblich in der Sanskrit-Kommunikation, was spezifisch ist dieser Gott, an dem man immer denken muss, von dem man der Devotee werden muss, den man verehren muss und dem man die Ehrbietung darbringen muss. Ist es die universale Form? Oder ist es Lord Rama? Wer ist das, auf den hier gerichtet wird? Paramatma-Aspekt. Und er sagt jetzt, diese Worte betonen, dass man seinen Geist auf Krishna richten soll. Und das heißt ganz klar gesagt, auf die zweihändige Form mit der Flöte, den bläulichen Knaben mit dem bezaubernden Antlitz und mit Frauenfedern im Haar. In der Brahma-Sanghita und anderen Schriften kann man Beschreibungen Krishnas finden. Man soll seinen Geist auf diese ursprüngliche Gestalt Gottes Krishna richten. Man soll seine Aufmerksamkeit nicht einmal auf andere Formen des Herrn lenken. Der Herr hat ja zahlreiche Formen, wie Vishnu, Narayan, Rama, Varaha. Doch ein Gottgeweihter soll für seinen Geist auf die Form richten, die vor Arjuna gegenwärtig war. Die Konzentration des Geistes auf die Form Krishnas stellt der vertraulichste Teil des Wissens dar. Und dies wird Arjuna offenbar, weil er Krishnas liebster Freund ist. Und so zusammengefasst gesagt, auch wir als Devotees haben diese Ausrichtung wie Hanuman. Unser Ishta-Devata ist nicht Ramachandra, sondern ist der Shyamasundara Krishna aus Vrindavan, den wir mit ganzer Aufmerksamkeit, ohne den Geist auf etwas anderes zu richten, verehren, um seine Lotusfüße zu erreichen. So, bei dieser Verehrung Krishnas gibt es verschiedene Stufen, und ich möchte euch bitten, mal zu sehen, was eure Motivation ist. Die erste Art ist, man verehrt Krishna aus Bhaya, aus Furcht heraus. Und ich denke, dass bei vielen Devotees, also bei mir auf alle Fälle, das der Anfang war. Ich hatte so eine Angst vor dem materiellen Dasein, nachdem es mehrere Todesfälle gegeben hatte in meinem Bekanntenkreis. Ich dachte, was ist los hier? Das ist ruhig ein. Man stirbt hier ja anscheinend in dem materiellen Dasein. Dass ich dachte, das müssen wir jetzt lösen. Ich muss ein religiöser Mensch werden und Zuflucht suchen. War ja aus Furcht heraus verehrt man Krishna. Ich möchte sagen, für meine Zuhörer, die gerne Belege hören, das ist jetzt aus Sri Chaitanya Shikshamrita genommen, aus einem Werk von Bhaktivinoda Thakur. Der zweite Grund ist, man verehrt Gott, um materielle Aspirationen zufriedenzustellen. Die dritte Art der Verehrung ist Kartavya Buddhi, dass man Krishna verehrt aus einem gewissen Gefühl der Pflicht heraus. Und die dritte, vierte Art ist, dass man eine echte Anziehung zu Krishna bekommt. So Bhaktivinoda Thakur beschreibt in seinem Artikel, dass viele religiöse Menschen und auch spirituelle Menschen einfach diese ersten drei Motive haben. Sie wenden sich an Gott aus Angst vor dem materiellen Dasein, und dann diese Angst bleibt auch weiter ihr Motiv. Wenn sie dann ihre Verehrung ausüben, dann haben sie Angst, wenn ich das jetzt nicht mache, wenn ich nicht meine Gelübde einhalte oder meine spirituellen Praktiken tue, dann bin ich ein Dharmadvaji, ein Heuchler, oder dann werde ich nicht so gut angesehen. Angst ist, die andere Seite von Angst, Schuldgefühle, wenn man es nicht ausübt, sind ihre Motivation. Zweite Art sind solche Menschen, die zum spirituellen Weg oder zur Religion greifen, um ihre materiellen Aspirationen zu erfüllen. Wir wissen viele von unseren Devotees in Indien. In Indien gibt es viele arme Menschen, die vielleicht nur einen zerrissenen Dhoti haben und eine dezente Mahlzeit, also eine ärmliche Mahlzeit kriegen und dann in die ISKCON-Tempel kommen und sehen, da hat der Brahmachari zwei Dhotis mindestens, und es gibt drei Mahlzeiten und wenn man schlau ist, sogar vier. Nicht? Und die kommen dann aus dieser Motivation, um materielle Aspiration zufriedenzustellen. Und die dritte Art, da könnte man vielleicht sagen, das sind so die Trockenen, die Eingetrockneten, die es ja auch bei uns gibt, die tun alles nur als Pflicht heraus. Nicht? Die haben gehört, ich habe es jetzt irgendwie versprochen, ist meine Pflicht, und dieses Pflichtbewusstsein. Ich glaube, dass in unserer Bewegung auch viel natürlich die Pflicht betont worden ist. Das hat Gründe, auch gute Gründe, ich will es jetzt einfach mal so hingestellt lassen. Die vierte Art ist aber die echte Anziehung zum Herrn. Und Bhaktivinoda Thakur beschreibt, dass ein Devoti letztendlich dazu kommen muss, in seiner Spiritualität, diese Anziehung für Krishna zu haben. Und wenn wir auf diesen anderen Stufen stehen bleiben, werden wir irgendwann einmal nicht mehr die mentale Kraft haben, unsere Verehrung weiter auszuüben. Erst dann, wenn unsere Bemühungen und unsere Motivation ersetzt werden durch diese echte Anziehung, ich will zu Krishna, weil ich ihn schätze und weil ich von seinen Eigenschaften überzeugt ist, ist der Devotee auf der sicheren Seite, dass er dazu kommen kann, Nityada, ständig Krishna zu verändern, dass es nicht eine zeitweilige Angelegenheit bleibt, die nicht mehr erfüllt wird, wenn man seine Motive entweder erreicht hat oder wenn man solch einen Schlag ins Kontor erlebt hat, also so eine Enttäuschung, dass man erstmal vom Pfad abkommt. Diese Anziehung ist ganz, ganz wichtig für die Entwicklung des Krishna-Bewusstseins und es ist ganz wichtig, dass ein Devotee in seinem Leben diese Anziehung zu Krishna im Auge behält. Anziehung für Krishna heißt in Sanskrit Raga. Es ist die stärkste Motivation im Leben eines Menschen. Und Rupa Goswami schreibt über diesen Faktor so ein bisschen in einem gesagt, dass er sein Ausdruck Krishna Consciousness oder Krishna Bewusstsein von einem Vers aus dem Padyavali rausgenommen hat. Und zwar sagt es da, wenn man Krishna Bewusstsein erlangen möchte, kann man das nicht durch fromme Tätigkeiten tun. Nee, Krishna Bewusstsein kann man erlangen nur durch Lobha heißt das Sanskrit-Wort, durch den intensiven Wunsch, es zu erlangen. Und dieser intensive Wunsch, sagt dieser Shloka, wird nicht einmal nach vielen Geburten und Toten geboren, durch fromme Tätigkeiten. Wenn man ihn irgendwie entwickeln kann, soll man sofort zugreifen und ihn einkaufen, diesen Wunsch. Haribol. Und vielfach in unseren Vorlesungen wird gesagt, um Krishna bewusst zu werden, musst du es dir einfach nur wünschen. Und wenn du es dir nicht wünschen kannst, dann müsstest du dir wünschen, dass du es dir eines Tages wünschst. Und wenn du es dir nicht wünschen kannst, dass du es dir eines Tages wünschst, dann müsstest du dir wünschen, dass du es dir wünschen kannst, dass du und so weiter. Also, da sind viele Vorlesungen drüber gegeben, über dieses Wünschen, 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 auf das sich bestimmt viele von euch noch besinnen können. Und dieser Wunsch, diese intensive Begierde, Krishna bewusst zu werden, ist die einzige letztendlich Möglichkeit für uns Krishna bewusst zu werden. Das ist der einzige Preis, den man bezahlen muss. Und wer diesen Preis nicht bezahlen kann, er wird eigentlich nicht zum Krishna-Bewusstsein kommen. Nun, dieser Wunsch, zu Krishna zu kommen, wie wird er erweckt? Wie kommt er in unserem Herzen da? Wir sind ja am Anfang unseres spirituellen Lebens ziemlich, sagen wir mal, am Anfang sind wir ziemlich auf eins gerichtet, aber dann, wenn wir dann weiter Krishna-Bewusstsein praktizieren, da kommen so viele andere Betrachtungsweisen. Wir heiraten vielleicht und dann werden ganz andere Betrachtungsweisen akut. Dann kann man nicht mehr so denken wie nur ein Brahmachari, der nur seine Bücher kennt und die Hände der bedingten Seelen das ist alles. Oder wir mögen andere Verantwortung auf uns nehmen und dann muss man an so viele andere Sachen denken, ein Auto unterhalten, also... Wie können wir da, am Anfang machen wir sehr fixiert sein, aber so in der Mitte ist es oft so zu sehen, dass wir auch so viele andere Dinge auch noch fixiert sind. Wie kann letztendlich dieser Konzentration auf Krishna geschehen? Die Antwort ist, man muss diese Loba, diese intensive Begierde in seinem Herzen erreichen, Krishna Lotusfüße zu erlangen. Ein Mensch, der Gier im Herzen hat, auch wenn er nicht qualifiziert ist, wird irgendwie sein Ziel erreichen. Das Beispiel, was gegeben wird, kommt jetzt aus dem Prasada-Bereich und wird euch mit einem freudigen Schmunzeln erfüllen. Stellt euch mal vor, jemand will ein Rasagula haben. Er hat kein Geld, diesen Rasagula einzukaufen, aber er hat sich in den Geist gesetzt, ich muss diesen Rasagula kriegen. Und weil er so eine Entschlossenheit hat, wird er irgendwie durch alle Hindernisse der Vorküche oder der Küchenwächter kommen und wird da hinkommen und das bekommen, weil er diese Begierde hat. Begierde ist etwas, was einem hilft, alle Hindernisse und auch Disqualifikation einfach zu überwinden. Nun, wie wird diese Begierde entwickelt? Die einzige Möglichkeit, wirklich den intensiven Wunsch von Krishna, auf Krishna zu bekommen, ist, dass man über Krishna hört. Immer wieder hört über Krishna von autorisierten Quellen, und durch dieses Hören wird diese Begierde im Herzen entfacht. Ein gutes Beispiel ist Shukadev Goswami. Shukadev Goswami war ein Unpersönlichkeitsanhänger und war Krishna völlig gleichgültig. Er hatte eine ganz neutrale Position und war dann nach seiner Geburt in den gleich aufgestanden, wollte sich nicht verstricken ins Familienleben und ist davon gewandert. Stell dir mal vor, Malini, dein kleiner Govinda Gopal, wäre nach der Geburt einfach hätte gesagt, nicht verstecken. Und ist wieder einfach losgezogen, nicht? Und du wärst hinter dem hergerannt und so weiter. Nicht eingetreten, und wir müssen dich beglückwünschen in diesem Zusammenhang, das ist bestimmt auch gut, aber Shukadev Goswami, der blieb richtig vorsätzlich im Mutterleib stehen, für 16 Jahre, damit er auch stark genug war, loszulaufen, gleich nach der Geburt. Und dann, als er rauskam, da war er war vielleicht ein bisschen taumelig erstmal und Licht ist, aber dann ist er davon gezogen. Nicht verstrichen. Und sein Vater, Vyasadev, wollte ihn wieder zumindest ein bisschen Zeit mit ihm verbringen, mit seinem Sohn. Und wollte ihn finden, aber er fand ihn nicht. Was Vyasadev tat, ist, er wusste, er musste seinen Sohn in ihm eine Anziehung wecken, das Bhagavatam zu hören, was Vyasadev kannte. Das war Vyasadevs Trick. Er schickte ein paar Schüler raus in den Wald, die einfach Verse rezitierten über Krishna. Und ein Schüler kam dann in die Nähe von Shukadev Goswami, wo der sich versteckt hielt im Wald, und zitierte diese drei Verse. Ich kann nur aus Zeitgründen einen davon wiedergeben. Und als Shukadev Goswami diesen einen Vers, den ich euch gleich vorlesen möchte, hörte, wo er über Krishnas Herrlichkeiten und seine besonderen Attribute und Eigenschaften hörte, entstand in ihm diese Anziehung und diese Begierde, zunächst einmal mehr über diesen Krishna zu hören. Und er hielt den Schüler an und sagte, es gibt da noch mehr Verse über Krishna. Ich bin total begeistert. Ja, sagte der Schüler, ja, aber ich kenne sie nicht auswendig. Wer kennt sie denn auswendig? Ja, ich kenne sie auswendig. Und dann sagte der Schüler, das ist ja mein Vater. Ja, sagte der Schüler, komm mal mit, ich kann dich zu ihm hinbringen. Und dann hörte Shukadev mehr. Und als er dann zu Ende gehört hat, war er total überzeugt, die Worte von Krishna mit dieser Ekena Manasa, dieser großen Anziehung und Konzentration des Geistes. Der Vers heißt Bahapidam Natovata Vapukana Yokanikaram Ibratvashakanaka Kapisham Vaisyajantim Samalam Rantran Vinur Adara Suduyapurayam Gopavrindyam Vrindadanyam Svapararamanam Bravishati Sakirti. Er trägt einen Schmuck aus Faunfedern auf seinen Kopf, hat eine blaue Kanikara-Blume über sein Ohr gestülpt, er trägt ein gelbes Gewand, so leuchtend wie Gold, und eine Vaisyajanti-Girlande. So zeigt Krishna seine transzendentale Form und geht als der größte aller Tänzer in den Wald von Vrindavan, den er mit den Markierungen seiner Füße schmückt. Dann füllt er die Löcher in seiner Flöte mit dem Nektar seiner Lippen und die Kuhhirtenjungen singen seine Herrlichkeiten. Sein Schlucker aus dem 10. Kanto des Bhagavatams, 21. Kapitel, Text 5. So durch dieses Hören von diesen und noch zwei anderen Schlokas über Krishna, seine Eigenschaften, seine Tätigkeiten, seine Form und so weiter, wurde in Shukadev Goswami, der total neutral war, dem das total gleichgültig war, diese ganze Krishna-Sache, der so angezogen, dass er sein Waldversteck verließ, sagt man, und dann mehr hören wollte von diesem Krishna. Und das ist ein wichtiger Punkt. In den Schriften werden wir darauf hingewiesen, wenn wir nicht diese Ausrichtung des Geistes, diese Lobha oder intensive Begierde entwickeln für Krishna, werden wir diese Begierde für andere Dinge anwenden. Selbst ein großer Yogi, der nicht in der Lage ist, seinen Geist auf Krishna zu richten, wird mit dieser Begierde, intensiven Wunsch zu kämpfen haben. Ich habe am Gangotri einen dieser Yogis getroffen, der mein Herz total berührt hat. Der Yogi lebt seit vielen Jahren in einer Höhle oberhalb des Gangesflusses. Eine Höhle, die er freundlicherweise mit mir sogar geteilt hat. Nektar. Und als wir uns so ein bisschen warm wurden, wie man sagt in Norddeutsch, also ein bisschen Gefühle so hin und her, also wir uns sympathisch waren, sagt man im Hochdeutsch, da guckte mich der Yogi plötzlich mit so traurigen Augen an, so richtig traurig wie ein Cocker Spaniel, und sagte zu mir: Ich habe ein Problem und ich weiß nicht, wie ich das lösen kann. Ich habe mich jetzt ganz von der Zivilisation entfernt. Ich bin weg von all den Sinnesobjekten. Er war vorher ein Geschäftsmann und hat auch in London ein Textilgeschäft geführt, nicht? Und habe mich jetzt wirklich zurückgezogen an den Heiligen, um Zuflucht zu suchen bei Mutter Ganga. Aber meine Vergangenheit besitzt mich. Gestern Nacht, hat er dann gesagt, habe ich einen solchen Traum gehabt von sinnlichen Tätigkeiten. Also, und das will ich jetzt nicht erzählen, weil es private Themen waren, aber er war wirklich gestört durch diesen Traum und er fragte: Wie betrüge ich mich nicht selber? Ich bin am Ufer der Ganga zurückgezogen, aber mein Geist ist in London. Und da habe ich ihm gesagt, das ist auch gerade das Thema in der Hare Krishna Bewegung. Wir sind seit langer Zeit schon wir haben viele Devotees, aber wir sehen, dass viele unserer Devotees nicht so auf die lange Sicht gesehen, nicht mal ihren Geist ganz und gar auf Krishna richten können, sondern wieder in ihre Karma-Sanskaras zurückgehen, ihre karmischen Plattenrillen im Geist, nicht? Also ihre Vergangenheit wieder reflektieren. Das ist nicht nur bei dir als Yogin ein Problem, das ist einmal das Problem. Aber unsere Tradition nimmt eben zu diesem Problem Stellung. Sie sagen, was man tun muss, ist, dass diese intensive Kraft, diese Begierde, etwas zu bekommen, die muss irgendwie auf Krishna gerichtet werden. Und weil Krishna anziehende Eigenschaften hat, Atma, Dharma, Samuna, Yoga und so, können selbst Unpersönlichkeitsanhänger durch diese Gunas, diese Eigenschaften von Krishna, angezogen werden. Dieser Vorgang funktioniert jedoch nur, wenn ein Devotee wirklich hört über Krishna, und zwar über Krishna, letztlich in unserer Philosophie heißt es, über wie Krishna mit seinen Devotees einen liebevollen Austausch pflegt. Und auf diese Weise wird in ihm diese Rati, diese Anziehung geboren, um Krishnas Lotusfüße zu erlangen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird Folgendes passieren. Kamadinam kina kadupa. Alles schon so lange. In Indien ist die Kamadinam. Noch mal was mit dem Augenton. Ich kann das nicht vorlesen in Sanskrit, weil ich nicht lesen kann, ist zu klein gedruckt. Aber in Deutsch: Oh mein Herr, ich habe ein Problem. Es gibt keine Grenzen für meine lustvollen Wünsche. Obwohl ich Ihnen so viel Service dargebracht habe, haben Sie mir noch bisher keine Barmherzigkeit gezeigt. Vor langer Zeit, als ich ihm diente, machte mir das nichts aus. Doch nun habe ich irgendwie den Wunsch entwickelt, diese Wünsche aufzugeben. Oh mein Herr, oh Oberhaupt der Yadu-Dynastie, irgendwie ist meine Intelligenz erwacht worden und nun will ich diese Wünsche aufgeben. Aufgrund dieser transzendentalen Intelligenz weigere ich mich, ihm jetzt zu folgen. Und nun bin ich dazu gekommen, mich dir hinzugeben. Der Sanskrit-Text macht es sehr klar. Unsere Begierde, die wir als bedingte Seele haben, wenn wir die nicht auf Krishna richten können, dann werden diese materiellen Wünsche wie Lust kommen, wie Zorn und so weiter und mit uns machen, was sie wollen. Uns einfach wegziehen und entweder so ein halbtotes spirituelles Leben führen oder in ein ganz totes Leben. Das ist die Situation, der wir ausgeliefert sind. Wir müssen etwas tun mit dieser Liebe in uns. Wenn wir sie nicht auf Krishna richten können, wird sie zu Gier und zu anderen Dingen und wird uns verstricken im materiellen Leben. Im Bad, wo Akura seine Logik gibt, wieso er angezogen ist zu Krishna. Und er spricht über die wunderbaren Eigenschaften Krishna. Er sagt, was für eine gelehrte Person würde zu irgendjemanden anderen gehen, um Zuflucht zu bekommen. Du bist so zuneigungsvoll, du bist so dankbar und du bist der wirkliche Freund deiner Devotees. Diejenigen, die dich in aufrichtiger Freundschaft verehren, sincere friendship, denen gibst du alles, was sie wünschen, sogar dein eigenes Selbst. So sagt der Akura. Das ist ein Vers aus dem 10. Kanto, Kapitel 48, Text 26. Nun, ein Devoti sagt manchmal heutzutage, und ich glaube, wir können das alle nachvollziehen und den Devoti verstehen, dass der Akura sieht den Herrn als so wunderbar an. Er sieht ihn als so zuneigungsvoll an, als so dankbar und als der wohlmeinende Freund seiner Devotees. Aber ich habe das noch nicht gesehen. Ich habe Krishna noch nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass er so zuneigungsvoll ist. Sehr oft sagen die Devotees, ich gebe mich so Krishna hin, ich versuche ihm so zu dienen und schau doch, so viele Devotees haben es gemacht. Aber was hat Krishna für uns gemacht? Haribol. Hat Krishna die Guru-Kulis beschützt? Hat Krishna den und den beschützt und das und so weiter? Nun, ich glaube, es ist eine gute Frage. Ein Associate wie Akura, den Krishna zu Hause besucht, der kann leicht sagen, du bist so zuneigungsvoll und so dankbar und der wohlmeinende Freund deiner Devotees. Aber was ist mit einem Devotee, der in der materiellen Welt ist? Wie soll der diese Anziehung und Dankbarkeit Krishna gegenüber haben? Und ich hab einen Punkt euch zu machen, der mir selber vor einiger Zeit aufgegangen ist. Ich habe vor einiger Zeit einen Brief gekriegt von Satvarup Maharaj, der mich total mein ganzes Denken umgeworfen hat. Satvarup Maharaj hatte mir geschrieben in diesem Brief, zunächst einmal ein Vers geschrieben und dann erwähnt, dass es für einen Devotee wichtig ist, auch wenn er sich in Dunkelheit befindet und Krishna noch nicht gesehen hat, dass er versucht, Krishna in der Dunkelheit zu sehen. In den Schwierigkeiten, in den Tests, in den Dingen. Und ich weiß noch genau, ich hatte den Brief denn gehalten und habe da lange Zeit drüber nachgedacht in meinem spirituellen Leben. Wie kann man denn Krishna in der Dunkelheit sehen? Wie soll man denn das machen? Ich habe dann gewusst, dass Swarup Maharaj hat starke Kopfschmerzen und hat mir geschrieben, dass er manchmal für einige Stunden, manchmal für einen Tag Schachmatt da liegt und vor Schmerzen gar nichts machen kann, nicht mal schreiben kann. Dann habe ich gedacht, für mich so, ja, du musst das machen, du musst Krishna in der Dunkelheit sehen, weil du sonst wird man ja verzweifelt, wenn man so eine Krankheit hat. Aber ich habe dann so drüber nachgedacht. Und im Vrindavan-Aufenthalt habe ich eine tolle Antwort von Jiva Goswami bekommen. Wie man Krishna in der Dunkelheit sieht. Jiva Goswami bespricht, wie ein Devotee, der Krishna noch nicht so gesehen hat, wie der Krishna dankbar sein kann. Und er gibt ein Beispiel. Und gibt das Beispiel, dass Krishna immer da ist im Leben eines Devotees. Auch des Anfängers und den Devotee beobachtet und versorgt. Aber aus der Ferne und von dem Devotee nicht immer erkannt werden kann. Sein Beispiel ist, sind junge Schildkröten. Die Schildkrötenmama kommt aufs Land, legt dort die Eier in den Sand und kehrt sofort in den Ozean zurück, um dann vom Ozean über die Eier zu meditieren. Und durch diese Meditation, das ist ein Schloka, den Prabhupada auch in der Gita zitiert, durch diese Meditation werden die Eier ausgebrütet. Ich hatte davon mal gehört in meiner Kindheit, da waren so Wissenschaftler, die das untersucht hatten. Die hatten eine Schildkrötenmama verfolgt, hatten zugesehen, wie sie ihre Eier in den Sand gelegt hatte. Und kurz bevor sie den Ozean erreichte, haben sie die Schildkrötenmama getötet und in Schildkrötensuppe verwandelt. Und sie haben dann untersucht, ob diese Eier, die jetzt keine Mama mehr haben, die über sie, wo also die Mutter nicht mehr da ist, ob die ausgebrütet werden. Und das Ergebnis war, dass diese Eier nicht ausgebrütet wurden, sondern verfaulten. So haben die Wissenschaftler dann gesagt, dass es eine bestimmte Art von Schildkröten gibt, die tatsächlich irgendwie durch ihre mentale Energie oder durch ihre Präsenz die Eier ausbrütet. Also dieses Beispiel benutzt Jiva Goswami uns zu zeigen, dass Krishna eigentlich immer im Leben des Devotees da ist. Genau wie die Schildkrötenmama, jedoch von der Ferne über ihre Jungen meditiert, tut Krishna für einen unreifen Devotee, der noch nicht so viel Liebe zu Krishna entwickelt hat im Herzen und deswegen Krishna noch nicht mit den Augen der Liebe wahrnehmen kann. So ist Krishna da, aber aus der Entfernung. Und er gibt ein anderes Beispiel, was noch einen anderen Aspekt hiervon gibt, ist, man sieht manchmal Fische, die im Ozean schwimmen, so junge Fische, und hinter den jungen Fischen ist die Fischmama oder der Fischpapa. So die jungen Fische denken, wir sind frei, wir sind hier alleine und die gehen mal nach links und dann mal nach rechts. Aber so wie sie irgendwas machen, was also total vom Kurs abkommt, kommt die Mutter herbeigeeilt und gibt ihm einen kleinen Stups, also eine kleine Rechtskurve bitte, und dann geht es weiter. So ist auch Krishna, also die vergessen das aber, und die Fische, und denken, naja, wir sind hier alleine im weiten Ozean. Also diese Beispiele sollen zeigen, wie Krishna für die jungen Devote, für diejenigen, die noch nicht Premanjana Churita Bhakti Vilochalena sind, Augen der Liebe haben, mit denen sie Krishna sehen, wie Krishna sich in der Ferne hält, aber trotzdem da ist und Arrangierung für seine Devotees macht. Im Chaitanya Charitamrita wird gesagt, dass Krishna sorgt für einen Devotee auf dreierlei Art und Weise. Und das eine ist, dass er dem Devotee, sagen wir mal so, Im Bhagavatam wird gesagt, wie Krishna zuerst für die Seele sorgt. Krishna gibt der Seele einen menschlichen Lebenskörper. Das ist die erste Sorge Gottes für die Seelen. Denn der menschliche Lebenskörper oder die menschliche Lebensform ist eine Lebensform, die geeignet ist, um Krishna bewusst zu werden. Ohne diese Lebensform zu haben, mit einer tierischen Lebensform oder so ein Halbmensch, da kann man nicht Krishna bewusst werden. Dann sorgt Krishna weiterhin so von der Ferne, wie die Schildkrötenmama, indem er das ist ein heikles Thema, aber wie Shastras sagen, indem er einen Guru schickt, dann indem er die Vaishnava schickt und indem er die Shastras schickt. Die heiligen Schriften. So sorgt Krishna als die Überseele dafür, dass ein Devotee zurück zu ihm kommen kann. Nicht er sorgt wie die Fischmutter oder wie die Schildkrötenmutter. So, auf diese Art und Weise möchte ich jetzt zum Schluss kommen. Ich möchte sagen, auch wenn es für uns schwer ist, unsere Liebe auf Krishna zu richten, so sollten wir wissen, wie wir diese Liebe entwickeln können. Es ist einzig und allein durch das Hören über Krishna, durch das wiederholte Hören über Krishna in den Schriften und auch von Devotees, die Krishna in ihrem Herzen tragen. Ich meine, damit Srila Prabhupada, die so richtig verankert sind im Krishna-Bewusstsein, kann in uns langsam, langsam, langsam eine Anziehung zu Krishna entwickeln. Wir müssen über Krishnas Eigenschaften hören, wie seine Barmherzigkeit, über Krishnas transzendentale Form und seine Lilas. Und dann werden wir mehr und mehr erleben, wie unser Geist eingefangen wird von dem Krishna-Thema. Im Augenblick ist unser Geist eingefangen von den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Und es ist sehr, sehr schwierig für uns, auf spirituelle Weise zu denken. Aber durch das Hören von Krishna wird der Geist eingefangen in die Krishna-Thematik. Das Beispiel, was gegeben wird, ist jemand, der in einem Strom schwimmt und dann plötzlich in einen Strudel gerät. Kennt ihr das Buch Der alte Mann und das Meer von Ernest Hemingway? Da kommt er in so einen Strudel rein und kann nicht rauskommen. Nicht, das Ziel, oder sagen wir, die Möglichkeit, die wir als bedingte Seelen haben, um den Strudel der Gunami Chakra, heißt es in Sanskrit, der Erscheinungsweisen zu entkommen, ist, wir müssen in diesen anderen Strudel reinkommen. Den Strudel von Krishnas, von Krishna Katha, von Krishnas Beschreibung. Und auf diese Weise erleben wir, unser Geist gefangen wird. Haha, da kommt nicht raus, der Bursche. Dadurch, dass er durch Anziehung, dass langsam eine Anziehung zu Krishna entwickelt wird. Denn bitte lasst uns darüber keine Zweifel haben. Nur wenn wir Anziehung an Krishna haben, das heißt Krishna aus Anziehung heraus verehren, wird unser Geist nicht mehr abweichen. Wenn wir Krishna aus Furcht verehren oder weil wir materielle Wünsche durch ihn erfüllen wollen oder, was war hier noch, aus einem Pflichtgefühl, wird unser Geist immer wieder abweichen und auf andere Themen hingehen. Krishna-Bewusstsein ist eine Geistesschule letztendlich, wo der Geist gerichtet wird, dieser machtvollste Faktor auf Krishna. Und dieser Text kann uns helfen, wie das gemacht wird. Tasmat ikena manasa, deshalb sollten die Gottgeweihten ständig über die Persönlichkeit Gottes, ihren Beschützer, hören, ihn Ruhm preisen, sich an ihn erinnern und ihn verehren. Dieser Vorgang ist ein Vorgang, der mit großer Geduld und Aufrichtigkeit ausgeführt wird. Und es mag sein, dass auf dem Wege dahin wir noch viele Dinge erleben und unsere Karma-Grantis, unsere Karma-Knoten noch sehen müssen. Aber eins ist sicher, wenn wir ständig weiterhören über Krishna, die Persönlichkeit Gottes, dann werden wir und ihn verehren, werden wir irgendwann erleben, wie unsere Anziehung zu Krishna stark wird und wir dann Krishna nicht mehr aufgeben wollen. Ganz gleich, was kommt. Hare Krishna. Ich wollte kurz aus dem Anuraga Wali hören, von Vishnu Chakravarti Thakur, wie er das sieht mit der Anziehung. Ein atemloses Schweigen. Diese Anziehung zu Krishna, um die es ja geht, die wir nach und nach erleben wollen, wird in der höchsten Form hier von Vishwanath Chakravarti ausgedrückt. Er sagt, hey Bhagavan, bitte sei barmherzig zu mir und gebe mir Millionen von Körpern. Denkt, was ist jetzt los? Millionen von Körpern, ich habe schon mit einem total genug zu tun. Millionen Frühstücks mal essen. Und dann gebe jeden dieser Körper Millionen von Münder und jeden dieser Münder Millionen von Zungen. Und jede dieser Zunge und auf jede dieser Zungen sollen Millionen von deinen göttlichen Eigenschaften ewig tanzen. Das ist der Nutzen von einer Seele, die nicht Millionen von Körpern hat. Und was ist der Nutzen von einem Körper, der nicht Millionen von Mündern hat? Und was ist der Nutzen von einem Mund, der nicht Millionen von Zungen hat. Ihr seht hier also, wie jemand so angehaftet ist, über Krishnas Herrlichkeiten zu chanten, dass es so toll sagt, dass ich Millionen von Körper habe. Und das können wir natürlich nicht imitieren. Nicht? Wir haben Schwierigkeiten mit unserem einen Körper, in dem man 16 magere Runden schenken soll. Nicht? Aber ich will damit nur sagen, die Eigenschaften Krishnas sind so, haben diese Kraft. Ein Menschen, der über sie hört und über sie chantet, schließlich so zu packen, dass er nur noch hören und nur noch chanten möchte, weil diese Eigenschaften so wunderbar sind. Wir sollten dieses Vertrauen haben, dass wir irgendwann, wenn wir geduldig auf unserer Stufe weiter hören über Krishna, diese Shravanam und Kirtanam Medizin nehmen, dass wir auch dazu kommen, so eine Anziehung zu entwickeln zu Krishna, wie Vishwanatha Chakravarti Thakur das ausdrückt. Gut, alles ist. Ich hoffe, dass ich mit meiner Vorlesung so ein bisschen Inspiration geben konnte. Habt ihr irgendwelche Fragen zu dem Thema?